you know each cloud contains bitcoins from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them in for packages of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when it starts to thunder, don't run under a tree. There'll be bitcoins from heaven for you and me.
Hallo und herzlich willkommen bei 21, das toximalistische Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit Kiki.
Hallo, hallo.
Und mir. Wir haben heute mal keinen Gast dabei, wir machen das zu zweit, ne, Gigi?
Ja, aber wir sind ja quasi zu dritt, also es sind ja auch drei Bier noch dabei.
Ja, bei jedem oder nur bei mir?
Na, ich bin noch nüchtern, also schauen wir mal, was der Abend noch bringt.
Sehr gut. Ja, es ist auch gleich viel passiert diese Woche, ne? Aber bevor wir damit loslegen, was ist denn eigentlich die Blockzeit?
Ja, Blockzeit 640322. Und ja, die Blöcke sind voll. wie fast immer in letzter Zeit. Also am Wochenende, da kann man schön UTXO konsolidieren, wenn man das will. Aber so unter der Woche, da geht's ab.
Der Bedarf ist da und wird vermutlich auch weiter steigen.
So sieht's aus. Ja, wir hatten ja einen schönen Song im Intro, und zwar Bitcoins from Heaven. Und ich habe mir gedacht, das passt so gut zu der News der Woche, meiner Meinung nach. Mhm. Und zwar ist das live passiert, während die letzte Folge von 21 aufgenommen wurde, und zwar der Twitter-Hack. Da hat ein Hacker, der wollte quasi Bitcoins regnen lassen und hat alle möglichen Accounts gehackt und die unglaubliche Macht dann genutzt, um sich Bitcoin zu ergaunern. Und zwar die betroffenen Accounts waren von Elon Musk über Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos, Bill Gates, Kanye West, Kim Kardashian, der Apple-Account, der Uber-Account, der Cash App-Account, etliche Bitcoin-Börsen. Es hat nämlich Der Hack hat in der Bitcoin-Welt angefangen und ist dann zu weiteren, größeren, verifizierten Accounts, hat sich das alles ausgebreitet. Irgendein Trader, glaube ich, war der erste Betroffene, und dann wurden es immer größere Bitcoin-Accounts, und irgendwann war dann auch Barack Obama und Elon Musk dran.
Völlig krass, oder? Also ich meine, die Menge an Accounts, die gehackt wurden, also ich meine, das kann ja nur irgendwie so ein Insider-Job gewesen sein.
Ja, absolut irre. Also da sieht man wieder, was die Twitter-Mitarbeiter eigentlich für einen God-Mode haben, und die können alles mit ihren Tools machen, wenn sie nur wollen, weil so wie es aussieht, hat sich jemand Zugriff zum Twitter-Admin-Panel verschafft, und da kann man ganz einfach dann E-Mail-Adressen ändern, ohne dass das jemand mitbekommt, und dann eben auch Passwörter resetten und sich Zugriff verschaffen, und so ist das anscheinend gelaufen. Ich weiß leider nicht zu viel darüber. Ich habe mich nicht ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe hauptsächlich mir eine Tüte Popcorn gemacht letzte Woche und mir das live die paar Stunden reingezogen, wo das passiert ist. Ich bin extra noch länger aufgeblieben und haben mir angesehen, wie die Twitter-Welt quasi untergeht. Und die Lösung, die Twitter dann verfolgt hat, war einfach, alle, die Verified Accounts haben, zu sperren, sodass kein Verified Account mehr tweeten kann. Und das war eigentlich ganz angenehm dann, die nächsten 48 Stunden oder so. War Twitter ja nur von den normalen Plebs bevölkert. Das war eigentlich ganz fein.
Aber die sind doch so weit gegangen, dass sie doch auch dass sie auch quasi es verboten haben, oder dass sie Posts nicht zugelassen haben, in denen ein String drin war, der einer Bitcoin-Adresse ähnlich aussah, ne?
Ja, genau, das war, glaube ich, eine von den Maßnahmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die immer noch greift. Ich glaube, das geht jetzt wieder. Es haben da mehrere, ich sah mehrere Tweets, die damit herumexperimentiert haben. Auf jeden Fall wahrscheinlich einer der schlechtesten Tage für Twitter. Also wenn man mal einen schlechten Tag hat im Office, dann kann man sich an das vielleicht zurückerinnern. Und vielleicht,
ja, vielleicht oder einer der besten Tage, wer weiß. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, weil also ich meine, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für Twitter gebracht, aber es hat vor allem auch noch mehr Aufmerksamkeit für Bitcoin gebracht. Also ich meine, in einigen Pressemitteilungen hieß es natürlich irgendwie der große Bitcoin-Hack oder Blockchain-Hack oder Bitcoin-Scam. Krypto-Hack, ja. Aber ich meine, gut, keiner würde heute sagen, irgendwie der Euro-Hack, wenn irgendwo ein Euro-Scam stattfindet oder US-Dollar-Hack oder US-Dollar-Scam, wenn das über Twitter-Hack stattfindet. Aber was ich ja faszinierend finde, ist halt, dass die Hacker sich tatsächlich dazu entschieden haben, so etwas zu machen, nachdem ja doch eigentlich die Bitcoiner auf Twitter und Twitter eigentlich generell relativ gut educated ist, was solche Scams angeht, weil ich meine, diese Scams gibt es ja schon seit 2 Jahren oder so in den unterschiedlichsten Formen und dementsprechend ist ja auch, würde ich mal zumindest beurteilen, relativ wenig Geld oder wenig Bitcoins auf die besagten Adressen geflossen.
Ja, es war im Endeffekt dann wirklich sehr, sehr wenig. Also wenn man Zugriff hat auf Elon Musk seinen Account und Barack Obamas Account und Joe Biden's Account, Bill Gates und Jeff Bezos, da kann man sehr viel mehr Blödsinn anstellen, als einfach nur probieren, ein paar Bitcoin zu ergaunern. Das waren im Endeffekt dann, weißt du, wie viel es war? Ich glaube, 120.000 Dollar nur oder so. Also,
ja, ich meine, ich habe was von 18 Bitcoin gelesen.
Ja, aber es gab da Blockchain-Analysen, die gemeint haben, er hat sich einiges auch selbst überwiesen. Vielleicht ist das schon dann weggerechnet oder ja, so. Keine
das
Ahnung.
Kann natürlich auch sein. Ja.
Was ich interessant fand auch noch war, dass Coinbase da eingegriffen hat direkt und von über 1000 Usern Transaktionen geblockt hat, die auf diese Adressen überweisen wollten, weil sie diesen Scam geglaubt haben. Also es ging da darum, send mir einen Bitcoin an diese Adresse, ich schicke dir 2 zurück. Also so ganz klassischer, irreversible Scam. Und wie du auch schön gesagt hast, ich glaube, es sind einfach sehr wenige Leute drauf reingefallen, weil die Überlappung von Bitcoinern mit Leuten, die auf diesen Scam reinfallen, ist relativ gering. Also ja. Wenn man sich schon damit beschäftigt hat und auch wirklich Bitcoin hat und die auf die Schnelle losschicken kann, dann ja, ich hoffe mal, dass...
Es sei denn, man ist Coinbase-User. Dann ist man wahrscheinlich noch nicht drauf reingefallen. Aber da muss man wirklich sagen, das ist sicherlich einer der Vorteile von zentralisierten Diensten, dass die dann da relativ schnell reagieren konnten, um halt die Nutzer zu schützen. Auf der anderen Seite dennoch, fuck Coinbase und delete Coinbase.
Ja, da kommen wir später nochmal dazu. Auf jeden Fall delete Coinbase. Ja, das war auf jeden Fall die aufregendste News, glaube ich, in der Bitcoin-Twitter-Welt die letzte Woche. Aber für mich persönlich die aufregendste Sache war gestern. Und zwar hatte ich gestern die Ehre, mein neues Buch offiziell announcen zu dürfen.
Yes!
Und zwar nennt sich das 21 Ways und der ganze Titel ist 21 Ways to Look at Bitcoin. Also das ist ein relativ ambitioniertes Projekt. Es wird wieder 21 Kapitel haben. Es wird sehr viel länger werden als 21 Lessons, das weiß ich jetzt schon. Und ich habe mich da auch entschieden, einen Patreon-Account dafür einzurichten. Und ich habe sogar schon 21 Supporter.
Juhu! Ich bin einer davon.
Was ich sehr viel schneller erreicht habe, als ich mir geglaubt habe. Und habe in einem Anfall von Wahnsinn ein Trinkspiel versprochen, weil es gibt nämlich das 21 Drinking Game. Und das werde ich jetzt in den nächsten Tagen dann mal durchziehen müssen. Ich muss mir nur noch darüber im Klaren werden, wie das am besten streamtechnisch und so weiter funktioniert. Aber das bekommen wir sicher auch noch hin.
Ich bin einer derjenigen, die es demanden wird oder schon demandet hat.
Würdest du am liebsten jetzt gleich anfangen?
Ja, natürlich. Bin dabei. Nee, wir müssen die anderen natürlich dabei haben. Das macht viel mehr Spaß mit 21 Leuten. Das Trinkspiel. Eigentlich mit 21 plus 1, weil du bist ja eigentlich Nummer 22 dann das Drinking Game zu starten.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ich habe schon relativ viel dran rumgebastelt an der Idee und habe eine relativ gute Outline und eine Idee, wie das aussehen wird. Und ich hoffe, ich kann da in den nächsten Wochen dann auch den Patreons ein paar vorab schon Kostproben geben sozusagen und ein paar Drafts von den ersten Kapiteln veröffentlichen und so weiter. Das Ganze wird super. Natürlich als Creative Commons Lizenz wieder veröffentlicht, also es wird wieder ein Open Source Buch sozusagen und wenn das dann alles fertig ist, dann kann jeder auch damit machen, was er will. Ich hoffe, das wird wieder gut funktionieren, so wie es auch mit 21 Lessons funktioniert hat, weil der Vorteil davon natürlich ist, dass einfach auch jeder herkommen kann und das übersetzen kann oder auch andere Versionen davon erstellen kann und so weiter. Also da freue ich mich da dann schon drauf. Aber jetzt heißt es mal schreiben
ja,
in den nächsten Monaten.
Ich auch. Ich bin schon gespannt wie ein, wie nennt man es? Ach genau, gespannt wie ein Flitzebogen auf die ersten Outlines. Also vor allem auch deswegen, weil ich bin ja auch ein bisschen von dir inspiriert worden. Vor allem auch von deinem von der englischen Version, die jetzt nicht 21 Ways hieß, aber zumindest The Bitcoin Journey, und Journey auf Deutsch übersetzt heißt ja auch so viel wie der Weg. Hab dann aufgrund der Inspiration durch dich und Gespräche mit anderen mal angefangen, eine Idee zu verwirklichen, die ich schon länger im Kopf hatte, und zwar mit sagen wir mal, neuen Bitcoin oder Leuten, die halt gerade zu Bitcoin gestoßen sind, die Shitcoinerei hinter sich gelassen haben oder halt Sound Money für sich entdeckt haben, wie auch immer, auf irgendeinem Weg halt gerade dazu gekommen sind, Bitcoin-only zu werden oder Bitcoin interessant zu finden, zu interviewen. Und zwar ist die Idee dahinter mal nicht so die typischen Bitcoiner zu interviewen, sondern halt Leute, die halt eher unbekannt sind, und nochmal nachzuvollziehen, was war denn eigentlich der Weg, der sie dazu gebracht hat, zur Nummer 21 Millionen zu kommen. Und da auch nochmal der Aufruf, also die erste Folge ist ja übrigens schon raus. Wer sie noch nicht gehört hat, kann sie auch hier im 21-Stream hören, heißt 21 der Weg. Und die nächste Folge wird auch schon nächsten Montag, also wir machen es immer, hoffentlich alle zwei Wochen montags jetzt, veröffentlicht werden. Und was, oder wo ihr alle dabei helfen könnt, ist, wenn ihr Freunde habt, wenn ihr Bekannte habt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der gerade Bitcoin für sich entdeckt hat, auf dem Weg zum Bitcoin-Maximalisten ist oder gerade frisch gebackener Bitcoin-Maximalist oder ich würde sogar fast schon sagen Fundamentalist. Das ist, glaube ich, ein Wort, was nicht so gern gesehen wird. Dann meldet euch bitte bei mir oder auch bei Fabio, also Twitter @FabTheFox, damit wir diese Person interviewen können im Endeffekt. Vorausgesetzt natürlich, diese Person hat auch Lust, ein Interview zu machen.
Noch gibt es keine Zwangsinterviews.
Nee, noch gibt es keine Zwangsinterviews.
Zukünftige Bitcoiner.
Aber bisher ja, sind wir tatsächlich, nice. haben wir tatsächlich da, oder alle, die ich angefragt habe, die waren da sehr, sehr interessiert und offen für, interessanterweise.
Ja, also nicht interessanterweise, das freut mich auch sehr. Eine super Idee und ein schönes Format, und bin schon gespannt auf die nächsten Folgen. Also
ich auch.
Wird sicher eine tolle Sache. Apropos tolle Sachen, Community News ist auch gestern etwas passiert. Das war ja der 21. gestern, deswegen immer großes Datum in der Bitcoin-Welt. Mhm. Und Citadel 21 hat die vierte Issue von ihrem Magazin veröffentlicht. Also dahinter steckt Holonaut und seine Freundin Katja, und die tragen den besten Bitcoin-Content des Monats zusammen. Das sind eigentlich alles exklusive Artikel und Art-Pieces und teilweise auch Musik und teilweise auch Comics und andere, alle möglichen Dinge stecken da drin. Und ich hatte die Ehre, auch wieder ein Piece dafür schreiben zu dürfen. Und zwar nennt sich das True Names Not Required. Da geht es um Identity und Pseudonymität im Cyberspace. Da ich ja nach wie vor ein pseudonymer Bitcoiner bin, war es mir ein Anliegen, da mal etwas ausführlicher darüber zu schreiben. Und das kann man auf citadel21.com auch jetzt lesen. Und auch die anderen Beiträge meiner Meinung nach ausgezeichnet. Also
absolut.
jeder für sich tut sich da immer so viel an. Also es gibt super, super Beiträge von vielen verschiedenen Bitcoinern. Und macht wirklich immer Spaß, alles zu lesen. Ich bin selbst noch nicht ganz durch.
Ich auch noch nicht.
Das Graphic Novel durch von 21ism und Bulltardia, die dritte Episode, die finde ich immer sehr, sehr cool. Das ist so meine Pausenaktivität, Bitcoin-Comics zu lesen, Graphic Novels zu lesen, und wirklich sehr schön gemacht. Also übrigens, das Graphic Novel von 21ism, das wird jetzt auch gedruckt, und das kann man dann sehr bald auch vorbestellen, habe ich gerade auf Twitter gesehen. Vor ein paar Stunden wurde das getweetet. Da gibt es jetzt schon die ersten Auflagen. Insgesamt gibt es 100 Stück jetzt und die kann man sich jetzt in den nächsten Tagen dann reservieren und vorbestellen für Bitcoin.
Erzähl mal ganz kurz, worum geht es in der Story? Weil ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Oder gelesen, ja. Besser gesagt.
Also, der Untertitel ist For a Better Money und am besten man liest es sich einfach selbst durch. Ich schaffe das jetzt nicht auf die Kürze zusammenzufassen, weil da passiert einfach zu viel und es ist in einem Comic-Stil, so wie man es kennt aus den DC-Comic Graphic Novels zum Beispiel, und einfach schön gezeichnet und schön gemacht und es geht darum, dass man zum Beispiel die Bitcoin-Pille schluckt und dann verändert sich alles und solche Sachen. Also in alter Bitcoin-Manier ein sehr schönes Comic auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine Sache, was diese Woche passiert ist, wo ich sehr gerne drüber sprechen würde. Und zwar geht es um GPT-3. Also um die neue AI, die letzte Woche released wurde, beziehungsweise da wird schon sehr lange dran gebastelt und es ist eben die dritte Version. Und das ging jetzt in eine Closed Beta und man konnte da einen Zugriff ergattern von OpenAI. Und ich wollte das kurz im Podcast erwähnen, das hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Bitcoin zu tun. Ich werde in ein paar Minuten darauf zurückkommen, wie das doch irgendwie was mit Bitcoin zu tun hat, aber ich finde es einfach extrem faszinierend und man sollte einfach sich bewusst sein, was da alles gerade in der Mache ist. Und ich werde da in den Shownotes so ein paar Threads verlinken auf Twitter, die sehr schön ein paar anhand von Beispielen zusammenfassen, was da alles möglich ist. Also kurz zusammengefasst, GPT-3 ist eine künstliche Intelligenz, die Text generiert. Also man schickt Text rein und es kommt Text wieder raus. Es funktioniert eigentlich so wie das schlaue Keyboard, was man auf den Smartphones hat, was dir das nächste Wort sagt, was du wahrscheinlich schreiben wirst. Und wenn man etwas darüber nachdenkt, wir Menschen sind eigentlich nichts anderes, wenn wir sprechen und wenn wir schreiben, wir sind nichts anderes wie Text Prediction Engines. Also wenn du einen Aufsatz über irgendwas schreibst, du hast irgendwie im Kopf, was du schreiben willst und aus dir rutschen dann einfach die nächsten Worte und Sätze raus und es ergibt dann alles irgendwie Sinn. Und GPT-3 macht genau das und macht es extrem gut. Also es ist wirklich unglaublich, was für Dinge da die AI aus dem Ärmel zaubert. Und das Interessante ist, dass das nicht nur mit englischem Text funktioniert, sondern auch mit Code-Generierung zum Beispiel. Code ist auch nur Text und das Ding hat vom ganzen Internet gelernt und im Internet gibt es natürlich sehr viel Open-Source-Code auch. Und da kann man jetzt einfach zum Beispiel ein kurzes Programm anfangen zu schreiben, damit es weiß, um welche Programmiersprache es geht. Und dann schreibt man einfach einen Variablennamen hin, sowas wie, keine Ahnung, Blockzeit ist gleich. Und den Rest vom Code generiert das Ding dann einfach selbst. Und da haben ganz viele findige Programmierer schon damit rumgespielt und haben Interfaces dafür gebaut, wo man einfach nur mit ganz normalen Text, einer ganz normalen, menschlich lesbaren Beschreibung Dinge reinschreibt und das Ding wandelt das dann um in eine komplette App oder in ein komplettes Design. Oder also man schreibt da so Sachen rein wie bastel mir einen Knopf, der aussieht wie eine Wassermelone. Und das Ding bastelt dir einen Knopf, der aussieht wie eine Wassermelone. Und der Code kompiliert auch. Und man kann so Dinge reinschreiben wie, bitte mach mir eine einfache Landingpage. Und dann macht das Ding eine einfache Landingpage mit HTML und CSS. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie ein extrem schlauer indischer Programmierer, der irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt. Und man muss ihm nur sagen, was er machen soll. Und ein paar Sekunden später kommt der Code dann raus. Und das ist schon richtig, richtig krass. Also ich glaube, den Programmierern wird es auf lange Sicht auch an den Kragen gehen und ich glaube, die Programmierung an sich wird sich auch stark verändern. Man hat das eh schon in den letzten Jahren gesehen, dass sich da sehr viel auf Machine Learning inzwischen stürzt und es nur mehr darum geht, die Daten richtig einzupflegen und die Programme lernen dann selbst, wie man die Probleme am besten löst. Und das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter. Also das ist wirklich AI, die Code generiert und das ist nur ein Anwendungsbeispiel. Also es gibt viele, viele andere Beispiele, die nichts mit Coden zu tun haben. Wie gesagt, es ist unter Anführungszeichen nur ein Sprachmodell, aber man kann extrem viel damit machen. Ich habe auch Beispiele gesehen, wo einer reingeschrieben hat, erzeug mir eine Tabelle der reichsten Länder der Welt mit den Spaltenname und GDP.
Krass.
Und dann spuckt es das einfach aus. Wie gesagt, das hat vom ganzen Internet gelernt und alles, was irgendwie im Internet steht, weiß das Ding und kann das auch dann wiedergeben. Es ist auch sehr interessant, es gibt auch Konversationen mit lebendigen und toten Menschen. Also da fängt man einfach an zu schreiben, so quasi Daniel Doppelpunkt und du hast das gesagt, Kiki Doppelpunkt, ich habe das gesagt und die AI denkt sich dann einfach den Rest aus und spielt die Konversation weiter und das wurde gemacht mit, keine Ahnung, mit Albert Einstein, mit Alan Turing, mit Mahatma Gandhi und so weiter und wirklich interessant zu lesen und auch relativ glaubhaft meiner Meinung nach, also das nimmt wirklich die Persona dieser Person an, egal ob die lebendig oder tot ist, so als hätte das ein mehr oder weniger guter Autor geschrieben. Und es gibt, also das ganze Internet ist wortwörtlich explodiert letzte Woche, zumindest das Tech, Computer Science, Programmierer, AI, Internet. Und es gibt inzwischen sehr viele interessante und lange Artikel. Ich werde zumindest einen in den Shownotes verlinken und dann kann man sich das vielleicht mal anschauen. Und um zurückzukommen, wie versprochen, auf Bitcoin.
Ja, es gab auch einige Bitcoiner, die die AI angewendet haben.
Ja, es gab auch einige Bitcoiner, die Bitcoin-Tweets generieren lassen haben, die die AI gefragt haben, gib mir einen guten Bitcoin-Tweet. Und es hat dann ein paar Dinge ausgespuckt. Und ich habe darüber geschrieben schon bevor, also schon ein paar Monate inzwischen, glaube ich, bevor diese AI veröffentlicht wurde, ist mir aufgefallen, sagen wir, in einer Zukunft, wo AI mehr oder weniger alles generieren kann und alles erstellen kann, das Einzige, was geschützt ist von dieser absoluten Abundance, ist Bitcoin. Weil egal wie schlau die AI ist, sie kann durch das Difficulty Adjustment nicht mehr Bitcoin und auch nicht schneller Bitcoin generieren. Mhm. Und da ist mir der Spruch eingefallen, Bitcoin ist eine Singularitätsversicherung, also Bitcoin ist Singularity Insurance. Mhm. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das nicht nur ein schöner Spruch ist, sondern dass das auch stimmen wird. Also es wird immer weniger Dinge geben, die wirklich rar bleiben, weil immer mehr Dinge und immer mehr Services können einfach von Technologie erstellt werden und können einfach aus der Luft gezaubert werden sozusagen. Siehe auch 3D-Printer und solche Sachen. Und mit Bitcoin ist das eben nicht der Fall. Und egal, wie sich die Technologie weiterentwickelt, Bitcoin wird rar bleiben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, das zu verstehen.
Bitcoin ist eine super wichtige Technologie, um mit AI zu interagieren. Also ich habe schon, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren habe ich dieses Bild vor Augen, dass halt vor allem die Bitcoin-Blockchain, also dieses Bild Blockchain, also eine Kette zu haben, mit dem man jemanden in Kette legen kann, sozusagen, also jemanden halt unter Kontrolle halten kann. Und es sind nicht die Menschen, es sind halt die AI, es ist die AI oder die AIs, die man halt mit Bitcoin tatsächlich kontrollieren kann. Und ich glaube, Bitcoin ist auch, glaube ich, die einzige Blockchain, die einer AI standhalten kann.
Ja, also das Einzige, was mich noch schreckt, ist, was natürlich immer passieren kann, ist, wenn du eine superintelligente AI hast, die kann dir immer deine Bitcoin ausreden sozusagen. Also das ist so das klassische AI in der Box. Sie wird dich immer irgendwie überreden, dass du sie freilässt. Und ich glaube, wenn eine AI wirklich super intelligent ist, dann würde es
Social dir Engineering
ganz, quasi. Ganz leicht fallen, an deine Bitcoin zu gelangen. Du wirst dich in sie verlieben und freiwillig alle deine Bitcoin überweisen oder sie verkauft dir irgendwas, wo du einfach nicht Nein sagen kannst. Und es ist so ein super Service, du gibst gerne dafür Bitcoin aus. Also ich glaube, ganz safe sind wir nicht.
Ja, das erinnert mich hier an die Generierung von Bitcoin-Tweets über Sushant, über die Webseite von Sushant. Ne? Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aber er hat ja quasi die AI verwendet, um über seine Webseite Bitcoin-Zitate quasi sozusagen zu generieren. Es sind ja ein paar mega spannende Zitate bei rausbekommen, wie zum Beispiel Bitcoin is like starting from scratch and reinventing money. Ja, oder auch Bitcoin is a distributed ledger for DDoS attacks sanctioned by the World Central Banks. Aber, oder auch geil ist irgendwie, you might not care about Bitcoin, but Bitcoin is a peaceful revolution. Aber was ich auch spannend fand, ist halt, dass halt die AI auch Dinge rausbringt wie I lost all my Bitcoin, all my money in Bitcoin because I listened to idiots on the internet. Also das wäre ja genau dann so ein Beispiel dafür, wie diese AI dich dazu bringt, deine Bitcoins wieder loszuwerden.
Wie gesagt, das Ding lernt vom ganzen Internet und es ist sicher genügend Menschen so gegangen. Da steckt mehr als nur ein Kernchen Wahrheit dahinter.
Ja.
Ja, sehr schön, sehr schön. Na dann, weg von AI und hin wieder zu Bitcoin Only. Wir haben schon mehrmals drüber gesprochen, über eine neue Bitcoin Only Seite, Bitcoin Q&A. Und die hatte, da gab es ein sehr schönes Update, und zwar zwei neue Infographics von Samurai Stack Explained und MyNote Stack Explained. Ich wollte das nur kurz erwähnen, weil wir immer wieder über Samurai und über MyNote sprechen und ich auch der Meinung bin, man darf sich ruhig eben seine eigene MyNote aufsetzen, wenn man das noch nicht hat, und auch sein eigenes Samurai Dojo aufsetzen. Bin nach wie vor ein großer Samurai-Fan.
Absolut.
Und in diesen Infographics wird schön zusammengefasst, wie die Technologie da dahinter zusammenspielt und wie das alles funktioniert. Also bei Samurai zum Beispiel, was ist Dojo, was ist Sentinel, wo hackt sich die Samurai Wallet ein, was ist die Whirlpool CLI, was ist Sentinel X und so weiter. Das sind so verschiedene Komponenten von dem Samurai Software Stack. Und das Gleiche gibt es auch für MyNode. Also in MyNode enthalten ist ja Bitcoin Core und zum Beispiel eben auch ein Electrum Server und Mempool Space und ein BTC Pay Server. Das wurde eben immer mehr und immer mehr. Also das kann man so mit quasi Plugins dazu schalten. Und da wurde eben auch erklärt, wie das alles zusammenhängt und zusammenspielt. Das ist relativ einfach, aber wenn man in der Welt noch etwas neu ist, dann hilft das vielleicht, das etwas zu verstehen.
Ich fand die Infografik vor allem über MyNote, weil ich ja MyNote-User auch bin, sehr, sehr spannend. Vor allem auch, ich meine, jetzt besonders spannend ist vor allem, dass Caravan und Spector halt auch schön da grafisch mit abgebildet sind. Was ich besonders interessant finde, weil vor allem ja Spector auch eine deutsche Produktion ist oder sogar Münchner Produktion ist.
Jo, ich habe es leider selbst noch nicht geschafft, das auszuprobieren. Ich habe einfach meine To-Do-List an genau, coole Bitcoin-Dinge auszuprobieren, wird schneller länger, als ich sie
habe. Ja. Ich weiß, was du meinst. Da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Thema. Nämlich, es ist eine neue Bitcoin-Hardware-Wallet angekündigt worden. Ich glaube, es war Ende letzter Woche. Die Aufzeichnung, oder das, sagen wir mal so, das, ich bin darauf aufmerksam geworden über Tales from the Crypt, und ich glaube, so jeder ziemlich andere auch. Und zwar die Hardware-Wallet von Foundation Devices, nennt sich Passport, ist im Endeffekt von Software-Seite her und auch von grob von der Hardware-Seite her eine geforkte Version von der Cold Card, allerdings mit einem besseren oder spannenderen UX, UI für die Einsteiger. Also das ganze Ding sieht so ein bisschen aus wie eine, ja, wie so ein Oldschool-Handy, muss man wirklich sagen. Also auch mit den Tasten drauf, mit dem Nummernfeld und auch dem Steuerkreuz sozusagen.
Ja, es sieht aus wie eine richtig dicke Fernbedienung fast.
Ja, zum Beispiel, genau, ein gutes Beispiel. Ja. Nee, ich meine, ich finde es cool, dass da viel passiert. Die Jungs haben die Software wohl geforkt von Coldcard. Ist anscheinend noch nicht Open Source, soll aber wohl Open Source werden. Man kann das Ding momentan vorbestellen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Sie sagen auch selbst, es ist halt mehr so für Bitcoin-Einsteiger gedacht, nicht so für die Fortgeschrittenen. Aber es ist auf jeden Fall geil zu sehen, dass da einiges passiert. Und vor allem das CEO oder das ganze Team hat schon einige Erfahrungen, was Hardware angeht. Sie haben nämlich vorher das ASIC, meiner Startup Obelisk, mitgegründet und da halt vor allem sich sehr viel Gedanken über Supply Chain Themen gemacht und auch da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, was halt in so einer Supply Chain in der Hardware-Produzierung schiefgehen kann und wie man sowas optimieren kann. Also ich bin gespannt, was da noch rauskommt.
Jo, ebenso. Also wie gesagt, das Team hat einiges an Erfahrung, so wie es aussieht. Und da wird man sicher noch einiges hören von denen. Ich hoffe nur, dass sie eben mit ihren Ankündigungen, dass sie das auch alles Open Source machen, das dann auch alles durchziehen. Und für mich ist es noch zu früh, irgendwie viel darüber zu sagen.
Ja, genau. Also skeptisch betrachten, aber coole Sache, dass da was passiert.
Ja, absolut. Apropos coole Sachen, vor ein paar Tagen habe ich auf Twitter gesehen, gibt es ein neues Buch für Kids und zwar nennt sich das Satz Ledger.
Ich glaub, das ist geil, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Von uns haben ja alle Kids, oder? Kann das sein? Inzwischen?
Ja, ne, außer Fabio.
Ah, stimmt, Fab. Ah, Fab the Fox.
Ja, noch keine.
Muss noch mit seiner Füchsin sprechen.
Kommt noch.
Wie auch immer. Also, Satz Ledger, ich habe mir das Ding mal bestellt, ist leider noch nicht gekommen, aber sieht sehr schön aus und das ist so ein kleines Büchlein, eigentlich zwei kleine Büchlein und da kann man seinem Kind erklären, auf eine spielerische Art und Weise, wie Bitcoin funktioniert und man hat dann eben zwei verschiedene Ledger, trägt da so das Taschengeld ein, bezahlt das Taschengeld natürlich in Sats und jede Seite ist ein eigener Block und das wird dann unterschrieben und dann ist der Block gemeint und so. Es ist nicht ganz, wie Bitcoin funktioniert natürlich, aber es erklärt ein paar Konzepte auf spielerische Art und ist sehr schön gemacht. Und auch zum Teil eine deutsche Produktion.
Ja, also. Der Bitco hat da mitgewirkt vom Design, der ja auch übrigens das Citadel 21 Design gemacht hat.
Der hat mehr oder weniger überall seine Finger drin.
Ja. Macht doch echt coole Sachen.
Und rechts. Also. Richtig, richtig nice, richtig schön.
Und mein Laptop ist voll mit seinen Stickern.
auf dem Satz Ledger Cover, also auf dem Cover von dem Buch, sind eben die Satz, die er gezeichnet hat, die S, die so ausschauen wie das Ad vom Internetsymbol, aufgestapelt. Und da geht es eben auch um Stacking Sats. Also sehr, nicht nur visuell schön gemacht, sondern auch eine schöne Botschaft dahinter.
Mega cool, ja. Dann ist auch hier in unserer deutschen Community, zumindest in der 21-Community, auf einmal ein Buch das aufgetaucht.
Buchfomo. Ich habe es auch schon bestellt.
Passiert, ja. Ich glaube, jeder hat es bestellt mittlerweile. Ich habe angefangen zu lesen. Angefangen hat Fab eigentlich damit, oder?
Ich glaube auch.
Also, und zwar geht es um das Buch Argentarius mit dem Titel Vom Gelde. Und zwar ist es ein Synonym für Alfred Landsburg. Der hat so irgendwie zwischen 1908 und 1931 halt sehr, sehr viele Werke produziert über das Thema Geld. Und die sind alle irgendwie so verfasst in Form eines Briefes an seinen Sohn, interessanterweise. Und einige davon haben große Reichweite erzielt damals, vor allem halt zu Zeiten der Hyperinflation in Deutschland. Aber, also ich weiß noch nicht genau, warum. Fab hat so ein paar Ausschnitte davon gepostet. Also ich finde es mega spannend, die ersten Seiten gelesen zu haben. Bin gespannt, was da noch kommt. Aber auch, was Fab schon gepostet hat, ist wirklich, wirklich cool und on the point, was halt vor allem hartes Geld angeht, ne? Oder gesundes Geld angeht, je nachdem, wie man es auf Deutsch übersetzen möchte. Aber das, was Alfred Landsburg in diesem Buch beschreibt, trifft halt so gut wieder zu auf die heutige Situation, das ist unglaublich. Was auch spannend ist, ist so sein Hintergrund, ist, er kommt von so einer Provinzbank, er ist Provinzbanker und hat so ein bisschen die Großbanken auf dem Kicker, weil er halt merkt, dass die Großbanken halt einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Politik haben auf einmal. Und ich meine, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, warum das auf einmal möglich war, nämlich weil Deutschland damals den Goldstandard halt abandoned hat, wie nennt man es, abgeschafft hat, genau auf Deutsch. und da merkt man halt schon so auch in den ersten Seiten des Buches halt, was tatsächlich es bedeutet, wenn man ein hartes Geld, also von einem harten Geld zu einem leicht zu produzierenden Geld kommt, was auf einmal das für Auswirkungen auf den Wechsel von Macht sozusagen hat und wie stark doch auf einmal diejenigen, die das Geld produzieren können, doch Einfluss auf die Politik nehmen können.
Ja, und was ich noch erwähnen will, das Buch sieht richtig geil aus.
Ja, das stimmt. Sieht richtig geil aus. Also so und es ist nur 6 Euro, hallo?
Es kostet nur 6 Euro. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es jeder bestellt hat. Und ja, ich freue mich schon darauf. Ich werde es in den nächsten Wochen lesen. Und ist immer spannend, sowas zu lesen, auch wenn es schon etwas älter ist, aber wie du richtig sagst, eben so.
Es ist aktuell, ja.
Pressierend wie noch nie. Ja, apropos Bücher, kommen wir zum dritten Buch der Woche. Und zwar ein weiteres Kinderbuch von Anil Saito mit dem Namen Bitcoin ist neutral. Bis jetzt gibt es nur auf Englisch, soweit ich sehen kann. Und es ist eine Kollektion von Zeichnungen, mehr oder weniger. Und es geht darum, wie Bitcoin ein neutrales Gut ist, ein neutrales Geld, neutrale Software, eine neutrale Plattform, ein neutrales Protokoll und so weiter und so fort. Und es sind auch Shitcoins, werden hier auch eingebaut, etwas zunichte gemacht. Und ich fand das sehr, sehr nett gemacht und freue mich da immer, die kreativen Köpfe, den Output der kreativen Köpfe zu sehen. Und das kommt da einfach immer mehr an Bildung für alle, für jung und alt.
Das erinnert mich jetzt wirklich krass an, also ich kannte das jetzt noch nicht, habe gerade mal auf den Tweet drauf geklickt und was Bitcoin ist neutral eigentlich beschreibt, ist ja umgekehrt oder beziehungsweise anders formuliert halt, Bitcoin can't be racist. Und Bitcoin can't be racist ist so einer der Sticker, die ich mit Kemal für Ideas are like Frames designt habe, lustigerweise an einem Abend. Und das bringt mich direkt zum nächsten Thema, nämlich zum Bitcoin Awareness Game, was der Kemal auf die Beine gestellt hat über Ideas are like Flames. Das nimmt nämlich ganz schön Fahrt auf, aber interessant, also mal abgesehen davon, dass dass München echt zugepflastert ist mit den Stickern, was auch mir zu verdanken ist. Aber ich glaube nicht nur mir, weil so viele Sticker habe ich echt nicht, wie ich hier sehe. Das ist unglaublich. Aber es nimmt vor allem Fahrt auf in Südamerika. Und das ist richtig krass. Also wenn man sich halt die Einsendungen anschaut, also Bitcoin Awareness Game kurz erklärt, also der Gedanke ist halt, dass man halt den Sticker irgendwo auf öffentlichen Plätzen halt positioniert. Man kann sich ihn selbst ausdrucken, man kann ihn im Shop beim Kemal kaufen. Für ein paar Satoshis. Aber egal, man kann halt, egal wo man den her hat, quasi in öffentlichen Plätzen positionieren, anbringen und dann ein Foto davon machen und einsenden beim Bitcoin Awareness Game und bekommt dann halt ein paar Satoshis dafür. Also quasi über Microlancer ist das gemacht. Und über BTC Street Art, das ist der Twitter-Handle, also BTC Street Art, da werden die ganzen Bilder veröffentlicht und interessanterweise, wenn man sich das anschaut, der Großteil der Bilder, die in letzter Zeit dort gepostet wurden, sind alle auf Spanisch und die Örtlichkeit liegt immer irgendwo in Südamerika. Also da nimmt es anscheinend gerade richtig Fahrt auf. Und es ist auch interessant zu sehen, dass halt gerade in Südamerika die Leute heiß drauf sind, Sets zu stacken.
Ich wollte gerade sagen, wenn es darum geht, quasi gratis Sets einzusammeln, dann hat man halt eine globale Konkurrenz. Und ja, auf einmal ist der ganze Stream dann auf Spanisch. So
ist das halt. Ich habe meine gar nicht eingesendet. Ich mache das ja just for fun. Ich habe auch echt ein paar geile Sticker untergebracht. Richtig geil.
Guerilla Bitcoin-Marketing, soweit das Auge reicht. Also vom Twitter-Hack angefangen bis Bitcoin-Sticker in München und Südamerika.
Mein Lieblingssticker ist Bitcoin Savings Technology direkt beim EC-Karten-Lesegerät vom Zigarettenautomaten. So geil.
Wunderbar. Ja, sehr cool, sehr cool. So, was haben wir noch?
Ja, gab noch einiges.
Ja, wir haben noch einiges. Ich sehe gerade, genau, Fold App, das wollte ich kurz ansprechen, weil es immer wieder Lightning FUD gibt. Fold App hat heute, glaube ich, announced, ich glaube vor kurzem, das sind relativ breaking news, ja, vor 3 Stunden, dass sie in nächster Zeit wechseln werden und zwar von On-Chain Payments zu 100% Lightning. Also
nur noch Lightning.
Nur noch Lightning.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Aber direkt instant oder erst, ich habe es noch nicht gelesen, aber erst instant. Instant, also direkt Instant oder erst Custodial und dann bei
Withdrawal also, über Lightning? Der Tweet ist wunderschön, ich werde den direkt vorlesen. We're moving away from on-chain transactions and going full Lightning. You mad? Fragezeichen. Also für mich liest sich das so, weil es würden die 100% Lightning machen und ich nehme mal an, dass das ist schon seit längerer Zeit in Arbeit, sonst würden sie das nicht so announcen und ich nehme mal an, da wird man in den nächsten Wochen noch mehr davon hören. Aber ich finde ich extrem bullish, weil Fold ist eine große App, also da geht es um Bitcoin Rewards, du bekommst Sets zurück, wenn du irgendwo einkaufst und ja, also hat viele, viele User wirklich schön gemacht, relativ großes Unternehmen schon und ja, das, ich glaube, die überlegen sich das gut, wenn die das machen. Also Lightning wird meiner Meinung nach immer weniger reckless und immer mehr zu einer, ich sage mal, stabilen Beta. Und
das absolut. Ist schön zu sehen. Vor allem das Geile ist halt dabei, dass sie halt nicht Custody über die Satoshis von ihren Kunden nehmen müssen, wenn sie wirklich Instant Payouts über Lightning machen. Das ist ja mega.
Ja, ist mega nice, mega nice.
Und ich versuche übrigens auch immer noch hier, ich weiß nicht, ob ihr es in Österreich auch habt, aber in Deutschland ist Payback sehr, sehr beliebt. Ich versuche immer noch irgendwie Payback einen Draht reinzubekommen, um die dazu zu überzeugen, dass man mit Payback oder dass man seine Payback-Punkte auch in Satoshis umwandeln kann. Also falls jemand Kontakt oder einen Draht dahin hat, bitte meldet euch bei mir.
Sehr schön, sehr schön. Apropos Breaking News, es gab kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, Breaking News aus Washington und zwar wieder mal die Banken kommen. Deutschland ist da ja schon etwas voraus, aber auch in den USA dürfen Banken nun Private Keys halten. Coindesk hat schon darüber geschrieben und da die offizielle Stelle, also der offizielle Name ist The Office of the Comptroller of the Currency, OCC. Comptroller, das musste ich auch nachlesen, ist ein Fachbegriff für einen Controller in einer Finanzbehörde. Warum das auch immer Comptroller heißt, lasse ich mal so stehen, aber die Behörde, die hat heute einen Letter gepublished und da geht es darum, dass Banken nun offiziell auch Private Keys verwahren dürfen und nicht nur Banken, sondern ich glaube sogar auch Zentralbanken, wenn ich das richtig gelesen habe. Wird sich zeigen, was das für Auswirkungen hat. Ich will jetzt vielleicht.
Ich das ist ja interessant, weil das spielt ja dann direkt auf die nächste News ein, die ja auch diese Nacht rausgekommen ist oder ganz frisch ist. Und zwar hat der Senat heute. Ist noch heute, genau. Nee, gestern, heute, wie auch immer in den USA. Die Federal Reserve Board of Governors nominierten Waller und Shelton bestätigt. Und das Interessante dabei ist halt, dass Shelton, Judy Shelton, ist ziemlich krasser Hard Money-Vertreter. Also die hat vor 8 Jahren ein Interview gegeben, was man auf YouTube sehen kann. Ich hoffe, wir können das noch verlinken. Ich muss den Link nochmal raussuchen. Wo sie halt in den höchsten Tönen von Gold spricht.
Okay.
Und Christopher J. Waller, der zweite ist, der als Federal Reserve Board of Governors Vertreter sozusagen approved wurde vom Senat, war lustigerweise letztes Jahr bei der Value of Bitcoin Conference in München und hat sich mit Safe gebattelt. Und zwar vom Allerfeinsten. Also erstmal, wer das gesehen hat, so in ein oder anderen Ausschnitten, der ist derjenige, der gesagt hat, so, hey, you're competing, I'm competing. Also er war schon länger bei der Federal Reserve, aber bisher bei der Federal Reserve Bank of St. Louis. War der Chief Researcher und er hat auf der Konferenz so gesagt, so, hey, I'm competing against 150 currencies every day, bring it on, Bitcoin. Also geiler Typ, wirklich, wirklich unglaublich cooler Typ, selbst auch ein ziemlich großer Bitcoin-Backholder, wie er mir erzählt hat. Er hat mir auch gesagt, so, ja, ich bin jetzt noch nicht so tief im Bitcoin-Rabbit-Hole drin wie manch andere hier, aber ich finde es unglaublich spannend und werde da auch tiefer gehen. Es ist schon interessant, dass halt zwei solche Leute fürs Board der Federal Reserve approved wurden, während auch gleichzeitig halt die News kommt, dass halt Banken in den USA Private Keys halten dürfen.
Ja, das
bin mal gespannt, was da noch kommt.
Fifth Pillar. Also man kann der Gravitation von Bitcoin einfach nicht entweichen und irgendwann wird es auch Politiker und Banker treffen. Und da hat man dann halt Bitcoiner in diesen auch in diesen Bereichen irgendwo sitzen. Auch wenn sie es vielleicht offiziell nicht zugeben wollen oder dürfen. Ja gut, dann weiter geht's. Wenn wir schon vom Geld sprechen, es gibt wieder mal eine Runde Grants, die ausgeteilt werden. Und zwar BitMEX wirft mit Geld um sich und zwar in die richtige Richtung. $50,000 an Grant Money gehen an einen Bitcoin Core Developer und zwar an Jeremy Rubin.
Nice.
Und das ist wie immer wirklich nice zu sehen. Also mir kommt vor, das wird immer besser. Fast jede Woche oder jede zweite Woche gibt es irgendeinen neuen Grant und langsam sehen mehrere Institutionen und auch Börsen und alle möglichen Player im Bitcoin-Space sehen ein, dass man Core-Developer unterstützen muss, dass die auch gerne essen. Softwareentwickler brauchen auch Nahrung. Und ja, es ist sehr schön zu sehen, dass da etwas Geld in die richtige Richtung fließt. Und wenn wir schon beim Geld sind, es gibt auch News von Jack Mollers. Und zwar Zap hat in einer Funding-Runde $3,5 Millionen auf die Beine gestellt, um Bitcoin-Payments auszuweiten. Also,
das ist nice.
Was, wie auch immer Jack das macht, also Jack Mollers und was er da macht, er macht auf jeden Fall richtig.
Und er ist noch so jung, das ist krass, das ist krass.
Ja, also,
das
ist wirklich krass.
Seine Herangehensweise ist unglaublich krass. Also ich bin fasziniert davon.
Ja, wirklich, wirklich, wirklich irre. Ja, es gab
auch. Hast du die News komplett durchgelesen? Also wird das Geld auch vor allem verwendet, um Strike voranzutreiben?
Da stand, soweit ich weiß, nichts über Strike drin. Also wäre mir jetzt nichts aufgefallen. Da ging es hauptsächlich auch darum, in dem News-Eintrag, den ich gelesen habe, dass eben Zap Partner ist von Visa sozusagen und dass Visa da auch die Finger mit im Spiel hat. Und Zap hat schon davon gesprochen, wie das alles zusammenspielt und verwendet wird und dass es da auch um Tipping geht, also Worldwide Tipping zum Beispiel war eines von seiner Zitate. Und von Strike, soweit ich mich erinnern kann, steht in dem Artikel einmal nichts. Ich glaube, das ist einfach noch zu klein. Ich glaube, außerhalb der Hardcore-Bitcoin-Community kennen Strike noch nicht so viele Leute.
Weil das ist für mich ja so die Frage, woran haben sie investiert, weil Zap hat ja nicht wirklich ein Businessmodell. Ich meine, ich nutze es regelmäßig. Das ist mein Gateway zu meinem Bitcoin-Node. Aber es ist ja kein Businessmodell hinter Zap, ne?
Ja, noch nicht. Also Jack hat, soweit ich weiß, schon ein Businessmodell im Kopf und auch gewisse Ideen, wo das Ganze hinführen wird, aber er hat auch noch nicht offiziell darüber gesprochen und ich persönlich weiß da auch noch nichts davon. Er hat das nur mal so durchklingen lassen. Und
ich dachte immer, Strike ist so quasi der Monetarisierungsansatz.
Ja. Ja, mal schauen. Also es geht da jetzt hauptsächlich um Scaling von Zap und von der Company-Seite her quasi, soweit das zumindest in diesem Artikel gestanden ist. Und man wird sicher in den nächsten 6 bis 12 Monaten noch sehr viel hören von Zap und wahrscheinlich auch von Strike. Und da ist einiges in der Mache.
Mit Sicherheit.
Ja gut, dann kommen wir noch zu den schlechten News. Wir hatten sie ja am Anfang schon. Hashtag Delete Coinbase. Nach wie vor aktuell, schon seit lang über einem Jahr.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast schon veraltete News. Es poppt Hashtag immer wieder auf.
Man muss es nur immer und immer wieder sagen. Also falls du gerade zuhörst und noch einen Coinbase-Account hast, log dich ein, lösch deinen Coinbase-Account, denk nicht zu lange drüber nach.
Und bitte, falls du Freunde hast, die noch einen Coinbase-Account haben, denk nicht lange drüber nach und sag ihnen, wie sie ihren Coinbase-Account loswerden können.
lösch einfach ihren Coinbase-Account auch mit. Ja, und spielen ihr das Passwort aus. Und auf jeden Fall, die News dieser Woche waren, die schlechten Coinbase-News dieser Woche waren, dass Coinbase hat eben Chain Analysis Software selbst geschrieben. Die spionieren eben ihre eigenen User aus und verkaufen natürlich diese Daten auch überall hin. Und jetzt verkaufen sie nicht nur die Daten, sondern auch das Service an sich, also die Software, die sie geschrieben haben, um Chain Analysis zu machen, verkaufen sie jetzt an das Internal Revenue Service und die arbeiten eben mit der Regierung, so eng es nur geht, zusammen und verkaufen eben dieses Analyse-Tool an die US-Regierung. Und die wollen natürlich, die wollen natürlich nicht, dass die Regierung den Geldhahn zudreht sozusagen und dass sie da in Probleme laufen mit den offiziellen Stellen, und somit tun sie alles, was in ihrer Macht steht, um ihnen in die Hände zu spielen und gegen die User sozusagen zu arbeiten. Wirklich traurig zu sehen, aber so ist das Spiel eben, und Coinbase will es so spielen, und das wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen, und das wird meiner Meinung nach auch immer schlimmer werden. Also ich kann jedem nur empfehlen, wegzugehen von solchen höllischen Börsen, und am besten, wenn man die Finesse und die Geduld dazu hat, über so etwas wie BISC seine Bitcoin zu kaufen und wenn man einen Stacking-Service verwendet, also wenn man Auto-DCA macht, einfach alles direkt in die eigenen Wallets und direkt durch Whirlpool laufen lassen. Mhm. Und
das wäre eigentlich ganz geil, ein Auto-DCA-Service, der halt ein Withdrawal direkt über Whirlpool macht oder über einen anderen Mixing-Service.
Ja, absolut. Das wäre auch auf jeden Fall möglich.
Das wäre eigentlich nice.
In Kanada, Bull Bitcoin, die lassen absolut alle ausgehenden Transaktionen über Wasabi laufen. Also nice. Die haben Mixing by Default schon seit über einem Jahr, glaube ich. Und die haben so das sehr, sehr gut argumentiert auch, weil in Kanada gibt es ein Gesetz, dass man keine User-Daten sammeln darf, die nicht direkt mit deinem Business quasi zu tun haben. Also du darfst deine User quasi nicht zusätzlich ausspionieren. Und die haben das so argumentiert, dass sie das quasi ihrer Meinung nach tun müssen.
Also das müsste es doch in Deutschland auch geben. Also Friedrich, falls du zuhörst, bitte schau dir das mal an.
Alle Anwälte, die zuhören. Und sich
der Rechtslage alle Bitcoin-Anwälte, die zuhören, bitte schaut euch
das an. Wie kann man das so drehen, dass CoinJoin quasi aus einer legalen Sicht gemacht werden muss?
Das wäre natürlich mega.
Und mit Coinbase und schlechten News von Coinbase, Hashtag Delete Coinbase, geht es gleich noch weiter. Und zwar gab es noch einen Coindesk-Artikel diese Woche. Da sieht man, oh Gott, wieder Brian Armstrong, den Coinbase.
Du lachst noch, also das ist eigentlich schon traurig. Ja.
Ich verstehe nicht, wie du dabei, ich lache nur, weil...
Das muss ich auch lachen, aber ich verstehe nicht, wie du dabei lachen kannst.
Ja, weil Marty nennt Brian Armstrong liebevoll immer The Naked Mole Rat, und er sieht wirklich aus wie eine nackte, rasierte Ratte. Und er ist auch eine wirkliche Ratte, denn in diesem Artikel geht es darum, wie mehrere große Börsen zusammenarbeiten, um Userdaten auszutauschen. Und da geht es wieder darum, dass man mit den US-Behörden zusammenspielt. Also es geht da um die FATF-Compliance, Financial Action Task Force, und das sind Regulierungen, die man als Finanzinstitution beachten muss. Und die ganzen Börsen arbeiten zusammen, mehr oder weniger, wenn du einen Account hast bei Coinbase und du hast einen Account bei Kraken und du verwendest die gleiche E-Mail-Adresse, dann mergen die einfach diese zwei Datensätze zusammen, und jetzt bist du ein User in diesem Konglomerat von Bitcoin-Börsen, und sie wissen alles über dich, was du jemals irgendwo eingegeben hast. Und also haben alle deine Transaktionen und so weiter.
Delete Kraken, Bittrex und BitGo und Gemini, ja, whatever, genau, Accounts. Also alle amerikanischen Börsen meiden.
Bei diesem Konglomerat sind dabei Coinbase, BitGo, Gemini, Kraken und Bittrex. Und ja, also keine schöne Entwicklung, aber auch etwas, was zu erwarten war. Die No-KYC Absolutisten haben wieder mal recht. Also, wenn man KYC vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden.
Absolut. Und also ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt mir gerade nur so geht oder auch ein paar anderen Zuhörern, aber so die Kombination aus Banken, eventuell sogar Zentralbank in den USA, dürfen Private Keys verwalten. Sound Money oder beziehungsweise Bitcoin-Experten werden ins FedBoard berufen. Daten über Nutzer von Bitcoin werden halt gesammelt und zentralisiert verwaltet. Ich glaube, da ist was Größeres im Spiel. Ich kann auch nicht sagen, was, aber irgendwas Seltsames geht da ab.
Der Aluhut glüht. Wir sollten hier öfter 3 Bier einflößen. Und dann kommen die Stammtisch-Spekulationen. Ja, wer weiß, was da dahinter ist. Man würde es sehen. Das Gute daran ist, wenn man Privacy Best Practices beachtet oder generell KYC meidet und seine eigenen Keys hat, seine eigene Node hat, es muss einen alles nicht interessieren. Die können machen, was sie wollen und man kann trotzdem seine Bitcoin ganz normal, so wie es im Protokoll vorgesehen ist, verwenden.
Das einzige, was schade dabei ist, dass es halt nicht für den Einsteiger geeignet ist, sondern du brauchst halt echt wirklich deine Zeit, das Rabbit Hole runterzugehen und das alles zu verstehen und nachvollziehen zu können. Und das ist natürlich, muss man wirklich sagen, also es ist eure Aufgabe da draußen, die Leute darüber aufzuklären. Ne? Also ich meine, wir klären euch hier auf oder beziehungsweise versuchen euch auf dem Laufenden zu halten, aber es ist eure Aufgabe rauszugehen und eure Freunde und Bekannte, die halt irgendwie mit Bitcoin interagieren, darüber aufzuklären.
Und eure Stadt mit Sticker voll zu pflastern.
Ja, das sowieso. Also wer das noch nicht macht, das verstehe ich auch nicht. Es macht auch Spaß.
Ja, ein schönes Hobby. Es ist so wie Geocachen, ja. Nur umgekehrt.
Genau.
Ja, dann kommen wir noch zu ein paar Tech-News, wenn wir schnell durchrauschen. Die größte News der Woche, glaube ich, war von Samurai Wallet. Und zwar gab es einen Address Reuse Bug, der wurde schon vor über einem Monat entdeckt von Shinobi, beziehungsweise von einem Samurai-User und kam dann mit Shinobi ins Gespräch und Shinobi hat das sehr schön und verantwortungsvoll den Samurai-Developern erklärt, was seiner Meinung nach da los ist und es sieht so aus, als hat es einen Bug gegeben oder es gäbe es einen Bug in den Posts Mix Spending Tools. Also bei Samurai funktioniert das so, dass man eben zwei separate UTXO-Pools hat. Also man hat quasi, man kann sich das so vorstellen wie zwei separate Bitcoin-Wallets, mehr oder weniger. Und die einen sind die ungemixten Coins und die anderen sind die gemixten Coins. Und Samurai hat direkt in der Wallet eigene Post-Mix Spending Tools, dass man eben nur die UTXOs, die gemixt wurden, ausgibt. Und in der Software, die Adressen generiert, damit man die Adressen für diese gemixten UTXOs generiert, da kam eine Address Reuse vor. Es ist nicht so ultra tragisch, also es passiert nicht immer, es passiert relativ selten. Von mehreren tausend Adressen waren, glaube ich, so 400 betroffen. So ist es richtig. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es am Anfang ausgeschaut hat. Samurai hat den Bug bestätigt, hat aber gemeint, es sind eben nur so von dem Set, das untersucht wurde, hat man zuerst geglaubt, dass über 5000 Adressen reused worden sind und es waren aber dann doch nur 400. Und im Laufe von einem Jahr?
Also ich habe die News nicht gesehen oder gelesen.
Nein, das war nicht auf einen Zeitraum fixiert, sondern das war von dem Datenset, das man da untersucht hat. Wurde ein Datenset geshared, eben von Shinobi und von dem User, der betroffen war. Und daraus wurde dann eine On-Chain-Analyse gemacht, damit man auch sieht, welche Adressen doppelt benutzt wurden. Mhm. Und so wie es aussieht, war das ein Fehler in der Adressgenerierung eben. Also wenn man sich vorstellt, wie Adressen generiert werden. Man hat eben einen XPub und von diesem XPub werden Adressen abgeleitet und die Adressen haben immer einen Index, also Adresse 0, Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3 und so weiter. Und man kann quasi unendlich viele Adressen generieren von diesem XPub. Und es sieht so aus, als gäbe es einen Fehler im Code, dass auch dass teilweise die erste Adresse, also die nullte Adresse, verwendet wird, auch wenn das nicht passieren hätte sollen. Soweit habe ich das verstanden. Samurai hat auch noch darüber geschrieben. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, das offizielle Disclosure zu lesen, weil es einfach zu lang war. Ich wollte das noch vor der Aufnahme machen, aber habe es nicht mehr geschafft. Und ich nehme mal an, dass das dadurch, dass das bestätigt wurde und alles out in the open ist, sehr bald gefixt wird. Oder vielleicht wurde es sogar schon gefixt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, mich hat es gefreut, das zu sehen, dass das auf eine vernünftige Art und Weise disclosed worden ist, weil die Samurai-Jungs, die lassen sich ja nicht gerne ans Bein pinkeln und sind immer relativ aggressiv und frech auf Twitter und streiten immer sehr gerne mit Wasabi. Und generell im Bitcoin-Space gibt es da immer wieder brutale Schlammschlachten, wenn irgendwer irgendwo einen Bug findet. Und da ist das schön zu sehen, wenn das auf eine erwachsene Art und Weise gelöst wird.
Die Ultra-Toxis.
Ja, die wirkliche. Ja.
Das sind wir harmlos im Vergleich.
Ja. Immer freundlich und leicht betrunken. Es gab noch einen Report, den habe ich auch zu den technischen News gepackt. Da geht es um SegWit Adoption und Batching Adoption von Verify ist der Report. Und ich lese da kurz aus der Conclusio zwei Abschnitte raus. Von ist allerdings auf Englisch. Und zwar schreiben die: In our analysis, full SegWit Adoption would have allowed users to save up an additional 40% in transaction fees. In total, users could have saved 57,817 Bitcoin in fees since 2012. Also, wenn es mehr SegWit Adoption geben würde und wenn es mehr Batching geben würde, generell
in Software. Wenn es 100% Adoption geben würde, ne?
Ja, genau. Ja. Wenn das beides auf 100% wäre, dann hätte man sich seit 2012 57.000 Bitcoin in Transaction Fees sparen können. Das ist schon eine jede, ja. Also ist schon eine Menge.
Jede krass, Menge. Ja. Aber wie liegt denn eigentlich jetzt momentan die Adoption Rate von SegWit?
Also laut dem Report ist die Adoption Rate bei 50% derzeit.
Das ist krass wenig. Ja. Also ich meine, das wundert mich echt. Also ich meine, okay, Native SegWit, dass man das nicht verwendet, verstehe ich nicht. Aber also kann ich noch verstehen, aber vor allem, wenn man halt irgendwie Adressen zur Verfügung stellen möchte, die man von jeder Wallet aus zahlen kann, dann ist Native SegWit natürlich schwierig. Aber meine Güte, SegWit Adoption bei 50% ist schon echt wenig.
Ja, aber wenn du die Wahl hast, 5 neue Shitcoins zu listen, mit denen du Millionen machst, SegWit reinzubauen.
Der Nachteil, wenn man nicht Bitcoin-only geht, ne?
Es ist leider die Realität. Ja. Und ich bin schon gespannt, wie das mit den nächsten Upgrades, also Protocol-Upgrades sein wird, denn die Taproot-Activation, die kommt ja so langsam ins Rollen. Also heute kam der Bitcoin-Obdach Newsletter wieder raus, Nummer 107, und darin sind mehrere Diskussionen zusammengefasst, wie man am besten Taproot aktiviert. Wer da mehr drüber lesen will, es gibt einen super Artikel von Aaron van Verdem für Bitcoin Magazine, und Guy Swan hat den auch vorgelesen, ich glaube heute oder gestern, also kann man sich auch in Audio reinziehen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Und da geht es eben darum, was ist der beste Weg, Taproot zu aktivieren. Und
individuell? Weil es halt ein User-Activated Softfork ist?
Nein, nicht individuell, sondern was ist generell die beste Variante für die Softfork-Activation? Also da wird diskutiert, soll man das machen, wie man das auch bei SegWit gemacht hat? Soll man ein abgeändertes BIP 8 oder BIP 9 verwenden? Also es gibt schon definierte Softfork-Activation-Mechanismen. Und Aaron van Verdem hat da wirklich sehr, sehr ausführlich darüber geschrieben, um was es da geht und was die Möglichkeiten sind, und die Diskussion, die ist gerade eben am Laufen. Also die Core-Developer und generell die Community, die probiert sich da gerade zu einigen, was da am sinnvollsten ist.
Was sind eigentlich die Drawbacks bei Taproot?
Puh, gute Frage.
Hast du die im Blick?
Die habe ich, also wenn es die gibt, habe ich die nicht im Blick. Ein Softfork ist natürlich, also generell ein Softfork ist natürlich immer unter Anführungszeichen riskant. Eine weitere Sache, die man beachten muss, ein Softfork kann nicht einfach rückgängig gemacht werden, also falls irgendwas schief geht, weil um einen Softfork rückgängig zu machen, braucht es einen Hardfork. und von Taproot an sich, gute Frage, wirklich gute Frage.
Weil es gab doch auf, mal,
vielleicht kann ich das das nächste mal beantworten.
Es gab doch mal im Newsletter irgendwie so eine Gruppe von russischen Entwicklern, meine ich in Erinnerung zu haben, vor irgendwie ein paar Monaten, 3-4 Monaten, die Kritik geäußert haben, ne?
Ja, genau. Das war eine anonyme Gruppe von Developern, die eben zusammen Kritik geäußert haben. Das war aber eine Kritik in zwei Teilen und da ging es mehr oder weniger um den Taproot Activation Path und dass da zu viel, also wie der Softfork quasi stattfinden wird und dass zu viele Updates in ein Update reingepackt werden, also dass man das auch mehr schrittweise machen kann. Ich glaube nicht, dass es so wirklich große, grobe Nachteile gibt. Es ist ein Upgrade und du hast einfach mehr Funktionalität dann zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass es vor allem für bestehende Skripte zum Beispiel irgendwelche Nachteile gibt in der Hinsicht.
Die Wahrscheinlichkeit ist allerhöchstens gegeben, dass es irgendwie einen Attack-Vektor öffnet, der vorher nicht gegeben ist.
Das stimmt.
Vielleicht eventuell unvorhersehbar ist.
Ja, das stimmt. Sowas kann immer irgendwie sein. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
Also seid ihr Developer, beschäftigt euch intensiv damit, schaut rein, schaut euch Taproot ganz genau an, schaut euch die Aktivierungsmöglichkeiten an und wenn ihr Bedenken habt, beteiligt euch an der Diskussion.
So ist es. Ja gut, dann haben wir noch...
Ja, genau. Das ist übrigens ein Script, was rausgekommen ist, was eigentlich so ein bisschen auf der Idee von meinem ersten Bitcoin, eigentlich damals muss man sagen, noch Blockchain-Startup-Idee basierte, nämlich einem Ex-Pub-Watcher, der bei vor, glaube ich, mittlerweile 2,5 Jahre, 3 Jahre her eine Company gegründet, die heißt Blockkeeper. Und die Idee war halt, dort X-Pubs einzufügen, um halt Transaktionen zu watchen. Und also Transaktionen, einkommende Transaktionen, aber auch ausgehende Transaktionen halt zu tracken und dann halt mit einem Betreff zu versehen, also quasi mit einem Kontext zu versehen, sodass man es auch für seine persönliche Buchhaltung verwenden kann. Das halt komplett anonym. Und idealerweise die ganzen Informationen gepullt über den eigenen Full Node. Jetzt gibt es das tatsächlich in Form, ich glaube ohne Kontext bisher, aber zumindest in Form eines Skriptes für Bitcoin Core. Und zwar kann man bei Bitcoin Core jetzt mithilfe des Skriptes seinen Xpub einfügen und das Skript pullt regelmäßig die Informationen über Transaktionen, die auf irgendeiner Adresse des zugehörigen Xpubs stattgefunden haben. Was ich nicht ganz verstanden habe, das kannst du mir wahrscheinlich jetzt erklären, wie werden die dargestellt?
Also soweit ich das verstanden habe, das Skript, also die Idee dahinter ist, dass man eben was Eigenständiges hat, was man selbst hosten kann, selbst laufen lassen kann, ohne irgendein anderes Service. Und das Ganze braucht nur Node.js, also es ist in Node geschrieben und es braucht eben auch Bitcoin Core. Und soweit ich das verstanden habe, das Skript, das nimmt eben den Xpub, generiert die Adressen und importiert das alles dann in eine Bitcoin Core Watch-Only Wallet. Und ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich nehme eben an, dass man dann einfach über Bitcoin CLI ganz normal da Zugriff hat und sich das ausgeben kann. Und auch das Skript an sich sagt dir, wie viele Adressen es gefunden hat, wo irgendwie was drin ist. Also wie viele es gescannt hat von der Blockchain und welche Adressen es gefunden hat und was die Derivation Paths sind von diesen Adressen und so weiter. Also
ja. Soweit ich das sehe,
ist also, noch relativ neu, also ja. Wird sich vielleicht in nächster Zeit auch noch verbessern.
Genau, und vor allem wahrscheinlich auch ein vernünftiges Interface dafür geben. Das ist das, was mir jetzt zum Beispiel momentan noch fehlt als not so intense technical user. würde ich natürlich schon gerne ein schönes Interface dafür haben. Aber ich meine, das Wichtigste dabei ist, und das ist interessant, das steht tatsächlich auch in der Beschreibung mit dem Why. Ja, also warum das Ganze eigentlich, ne? Weil running a Bitcoin Node is not equal to using a Bitcoin Node. Also ein Bitcoin Node laufen zu lassen, ist nicht das gleiche wie ein Bitcoin Node zu betreiben, also ein Bitcoin Node wirklich zu nutzen sozusagen, ne? Also wirklich aktiv zu nutzen. Und das beschreibt halt eigentlich auch den Unterschied zwischen einem Node, den man einfach laufen lässt, und einem ökonomischen Node. Weil only when verifying incoming transactions with the Node, also nur wenn man halt eingehende Transaktionen mit der Node-Software sozusagen kontrolliert, dann nutzt man Bitcoin in einer self-sovereign way. Und das geht auch, spielt auch eigentlich darauf zurück, dass nur auf die Art und Weise enforced man eigentlich selbst die Regeln von Bitcoin, weil nur ein Bitcoin-Node laufen zu lassen, bringt gar nichts. Das bringt weder dir was, noch das bringt noch Bitcoin was, das bringt gar keinem was. Das Einzige, was wirklich hilft, ist halt, wenn du deine eingehenden Transaktionen und vor allem dein UTXO-Set, was du hast, mit deinem eigenen Full-Node validierst. Und wer da mehr drüber hören möchte, ich habe da mit Holger mal intensiv diskutiert, letzte Konsens-Nonsens-Folge.
Ich wollte gerade fragen, wo die ganze Leidenschaft dafür herkommt. Also es gibt da natürlich schon auch eben andere Methoden. Mir gefällt am besten Samurai und Samurai Dojo. Da installiert man sich sein Dojo, also hat einen eigenen kleinen Raspberry Pi, wie einen Raspberry Blitz, und verbindet dann seine Mobile Wallet über einen QR-Code-Scan direkt mit seiner Full-Node.
Und dann, ja, aber nicht nur irgendeine Mobile-Wallet, sondern man muss natürlich sagen, Samurai hat auch eine extra Mobile-Wallet, also ein schönes Interface dafür, das Sentinel natürlich heißt. Ja.
Aber eben, wenn du eine schöne UI-Lösung haben willst, dann würde ich dafür spekulieren, die ersten Versionen von diesen Skripten kommen meistens nicht mit schöner. Ja. Aber ich kann dir empfehlen, setz dir ein schönes Terminal auf mit einem schönen Theme, so mit grüner Schrift und schwarzem Hintergrund und so halbtransparent, und dann hast du immer einen schönen Output, ist nah dran an einer schönen UI. So machen es die Programmierer.
Okay, nicht mein Thing. Aber ich nutze so lange weiterhin Sentinel und dann schauen wir mal, bis da ein vernünftiges UI drauf gebaut wird.
Okay, gut. So, dann letzter Punkt für heute. Eye of Satoshi hat Version 0.1 released, und Eye of Satoshi haben wir vor ein paar Folgen schon darüber gesprochen, und gibt es ein Update, ist eben ein altruistischer Watchtower. Und die haben jetzt eine HTTP-API dabei und Docker-Images, dass man das auch relativ einfach, wenn man weiß, wie man Docker verwendet, bei sich laufen lassen kann. Und es gibt auch ein Plugin, wie man den Watchtower mit C-Lightning verwenden kann. Und ja, ist auch schön, dass sich da immer wieder was bewegt. So jede Woche, jede zweite Woche gibt es Updates.
Funktioniert eigentlich Eye of Satoshi nur mit C-Lightning oder auch mit LND oder anderen Implementationen?
Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Kann ich dir jetzt nicht ad hoc beantworten. Ich glaube, also es funktioniert eben auf jeden Fall mit C-Lightning.
Mit C-Lightning vor allem, weil wahrscheinlich LND auch eine eigene Watchtower-Version arbeitet. Und ja. C-Lightning, soweit ich weiß, nicht. Also Blockstream, soweit ich weiß, nicht.
Ja, ich glaube, du hast da recht damit. Aber ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, die To-Do-Liste für coole Bitcoin-Dinge ausprobieren wird
sehr schnell. Ich habe nicht mal ein C-Lightning-Node laufen. Mir läuft alles über LND. Und natürlich Eclair. Also
ja, ich glaub, Async. Ich glaube, ich werde die Liste auch irgendwann einstampfen müssen, weil es wird nichts nutzen. Man kommt irgendwann nicht mehr nach. Also ich... Ja. Bin kurz davor, es aufzugeben, alle Projekte und alle Nodes und alles auszuprobieren. Und Das, wie gesagt,
aber nee, es passiert nichts in Bitcoin, passiert gar nichts in Bitcoin.
Wir, ja, wir müssen uns dann wahrscheinlich aufspalten irgendwann. Also Lightning, Bitcoin Core, C-Lightning, LNB und so weiter.
So gibt es jetzt AIs, die uns dabei helfen, uns aufzuspalten. Ja,
das wäre doch was, das wäre doch was. Einfach alle Episoden reinfüttern und irgendwann ab Episode 210 wird alles nur mehr autogeneriert.
Genau, schön mit Neuralink rein, Inputs geben und... und den Output direkt ins Gehirn rein.
Ja, das wäre ja mein erklärtes Ziel. Ich würde mich ja gerne komplett dezentralisieren und obsolet machen. Das, da hilft eine AI natürlich. Ach, ja, wunderbar, dann sind wir durch. Gibt es noch was von deiner Seite?
Also ich glaube, wir haben, also diese Woche ist echt viel passiert. Ich glaube, wir haben soweit alles abgehandelt, zumindest was ich mitbekommen habe. Gut, es gab noch so ein paar Kleinigkeiten, aber die müssen wir jetzt nicht ansprechen. Vor allem in der Community gab es ein paar lustige Sachen. Wieder mit Gold und Bitcoin-Bugs, die sie diskutiert haben. Und auch eine, also es gibt auch ein paar schöne neue Twitter-Accounts, die aufgepoppt sind. Vielleicht verlinken wir mal den einen oder anderen oder posten den bei uns in der Telegram-Gruppe. Das heißt, wenn ihr noch nicht Mitglied bei uns auf Telegram seid, 21 Community suchen, in die Gruppe reinkommen. Wir haben jetzt nämlich diese Woche auch die 210, also 21.0, Mitglieder überschritten. Ein Grund zum Feiern. Es ist kurz mal wieder runtergegangen, aber jetzt sind wir stabil drüber. Für manche ist einfach der Channel doch zu toxisch. Wie gesagt.
Kurz wieder ein paar Leute gekickt.
Ja, oder so. Toximalistisches Infotainment, Leute, ne?
Ja, so ist es, so ist es. Also, wenn ihr in die Gruppe kommt und nichts anderes macht als das IOTA-Schild, dann gibt es den Banhammer.
Ja, super. Boah, jetzt sind schon über die Stunde, Wahnsinn. Es war wieder großartig mit dir. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Vor allem.
Ja, absolut, absolut. Ich werde schauen, dass ich es immer wieder schaffe. Jetzt sind wir bald am Ende der zweiten Staffel. Das heute war Folge 41. Nächste Folge 42, ist Ende der zweiten Staffel. So geht's dahin. So, geht's
so
dahin.
Schnell, so schnell vergeht die Zeit, Wahnsinn. So schnell rinnen die Blöcke dahin.
Ja, na super. Gut. Ja, dann
so, jetzt habe ich auch mein viertes Bier drin.
Alles eben weiterhin fleißig Satz stapeln. Ich hoffe, das macht jeder, der hier zuhört und verschlüsselt immer brav eure Backups.
So schaut's aus. Schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.
I didn't want to give any of my money to a nation based on war. I wanted to be free, nothing holding me back from where I want to go. I thought about it, what was the choice that I made? Was you take away the money, don't give up your money, use Bitcoin whenever you pay. Use Bitcoin whenever you pay. I didn't want to waste any of my time working for the government. I wanted to be kind, open up my mind, just like an instrument. I thought about it, what was the choice that I made? Was to take away the money, don't give up your money, use Bitcoin whenever you pay. Use Bitcoin whenever you pay.